Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder da. Wir sind zurück aus unserer Winterpause und wir, das sind auch im Jahr 2025 mein kongenialer Co-Moderator, Freund und Kupferstecher und mein Lieblingsfan von Borussia Mönchengladbach, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen. Schön wieder da zu sein. Ja, Kevin, ich kann es nur so sagen, du hast mir gefehlt.
Ja, du mir auch. Du mir auch. Aber die Pause tat uns auch gut.
Ja, ja. Also es ist schön, ich sag mal, dieser berühmte Schritt zurück, um dann drei Schritte vorzugehen. Genau. Ich glaube, das war jetzt unser Schritt zurück dafür.
Genau, ich habe mal durchgelüftet. Es war zu dampfig hier. Nee, ohne Spaß. Wir haben bewusst die Pause ein bisschen länger gelassen, weil, also ich für meinen Teil, ich war einfach sehr müde am Ende des letzten Jahres. Es war eine sehr lange Saison. Ich glaube, man muss sich natürlich immer so ein bisschen da herausnehmen, weil ich mache das beruflich und der Podcast, die Videos für Formel1.de und all das, die Selbstständigkeit generell auch und erlebe die Formel 1 ganz anders, als es jetzt Dennis zum Beispiel macht, der im Grunde genommen mehr Fan ist am Ende des Tages oder ihr da draußen auch, die nur quasi die Formel 1, also viele von euch, das wissen wir, auch wirklich tiefgehend verfolgt, aber eben nicht das Ganze drumherum habt. Ihr seht die Rennen ganz anders, als ich es sehe. Also ich sehe schon bei jedem Rennen und bei jeder Aktion, okay, darüber müssen wir vielleicht sprechen, das müssen wir einbinden, das könnte eine Story sein. Man erlebt das ganz anders. Und das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Und deswegen habe ich bewusst gesagt, wir machen das ein bisschen länger, aber dann auch Anfang Februar, weil Ende des Monats sind ja die Testfahrten in Bahrain. Wir haben am 18. Februar den großen Launch in London, F1 75. Da feiert man sich selbst und die Teams. Man präsentiert die Lackierung in der O2 Arena. Und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dann also wieder so langsam, aber sicher in dieses neue Jahr zu starten mit neuer Kraft, neuer Energie. Und ich freue mich drauf, Dennis. Ich habe jetzt nach dieser Pause, und ich weiß nicht, wie dir das geht, ich habe Kraft tanken können, mein Akku ist wieder voll und vor allem ist meine Lust auf Formel 1 auch wieder da und ich glaube, das wird ein ganz besonderes Jahr, dieses Jahr 2025.
Ja, geht mir wirklich komplett genauso. Also es war eine geile Saison. Ich fand die Saison 2024 war eine überraschend spannende, eine mit vielen, vielen Geschichten. Es gab immer viel zu berichten und das hat auch riesig Spaß gemacht. Aber es tat jetzt auch mal gut, wirklich einen Monat, ja, so ein bisschen Abstand zu nehmen, bisschen sich vielleicht auch mal wieder umzuschauen. Ich meine, Borussia Mönchengladbach ist gerade wieder so ein bisschen in eine Spur gekommen. Das heißt, die Freudenmomente waren dann auch da im Januar. Aber jetzt ist es bei mir genauso. Also 2025 wirft seine Schatten voraus. Wir haben jetzt demnächst dieses große Launch-Event. Wir haben die Testfahrten. Wir haben dann das erste Rennen in Australien, wo ich mich mega, mega drauf freue. Wirklich dieses morgens früh raus und das erste Saisonrennen erleben. Diese Kindheitserinnerungen, die da wieder aufkommen. Und das tat ganz gut, mal so ein bisschen Abstand zu nehmen und jetzt wieder voll drauf zu gucken. Und ich glaube auch, es sind eigentlich alle Zutaten für eine richtig, richtig geile Saison da. Die müssen nur noch in den Topf und einer muss die verrühren. Und ich glaube, denjenigen, den werden wir irgendwo finden.
Den werden wir auf jeden Fall finden. Da haben wir einige Köche, die da mitmachen wollen und ihre Gewürze in den Topf reinschmeißen wollen. Also das wird gut. Und gut wird auch das Jahr für Starting Grid. Auch wir machen uns immer Gedanken, wie kann man den Podcast noch ein bisschen weiterentwickeln. Also jedes Jahr ja immer so ein bisschen was Neues, das kennt ihr ja schon. Was bleibt, sind Dennis und ich, also daran wird sich nichts ändern, auch wenn es einigen vielleicht nicht gefällt, aber das ist vollkommen okay. Ja, es muss nicht jedem gefallen, aber wenn ihr euch die Stunde, anderthalb Stunden nehmt und sagt, ja, von den beiden lasse ich mich gerne unterhalten, lasse ich mich informieren, denn es ist ja durchaus auch so, dass unabhängig davon, ob ein anderer Experte da ist, bin ich ja trotzdem auch nah dran durch die Redaktionszugehörigkeit beim Motorsport Network. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, wie kann man den Podcast noch ein bisschen interessanter gestalten, was kann man noch tun und dieses Thema Experten hat mich natürlich nicht losgelassen. Wir haben ja jahrelang mit den Kollegen vom Motorsport Network zusammengearbeitet, es war eine tolle Zeit, es war eine perfekte Partnerschaft eigentlich, aber aus Gründen, die nicht in unserer Hand lagen, ist diese Partnerschaft geendet. Und deswegen wollten wir so ein bisschen back to the roots gehen. Das war 2024 und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wir machen noch eine kleine Entwicklung. Was ich vorhabe in diesem Jahr, ist tatsächlich noch ein paar Experten hin und wieder dazu zu holen. Nicht nur vom Motorsport Network, auch die Kollegen werdet ihr zwischendurch immer mal wieder hören, sondern auch von anderen Medien. Und da freue ich mich schon drauf, weil ich glaube, dass wir in der deutschen Formel 1 Medienlandschaft und generell, was das Interesse der Formel 1 angeht, wenn wir mehr zusammenarbeiten, glaube ich, können wir mehr erreichen. Und das ist mir immer ganz besonders wichtig. Also wichtig ist mir, zusammenzuarbeiten und wichtig ist mir, da auch verschiedene Stimmen zu hören. Deswegen ist mein Anliegen in diesem Jahr, euch jetzt nicht regelmäßig, aber immer mal wieder einen Experten, vielleicht vom Motorsportmagazin, vielleicht von F1insider.com, von der Bild, von vielen verschiedenen Medien, die in Deutschland die Formel 1 beleuchten, kritisch beleuchten, aber eben auch über sie schreiben und sprechen, hier in den Podcast zu holen und ihre Sicht auf die Dinge einzubringen. Und ich glaube, davon profitieren wir alle, davon profitiert der Podcast natürlich auch und ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Ich arbeite da mit Hochdruck dran, da die Kontakte aufzubauen und das Ganze dann in die Wege zu leiten, sodass wir in diesem Jahr Starting Grid auch da nochmal auf ein neues Level heben können. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Mehrwert. Ein Mehrwert ist auch immer, mit euch in Kontakt zu treten. Letztes Jahr haben wir uns das vorgenommen, das noch intensiver zu machen. Es ist uns leider nicht so gelungen. Das sehen wir auch total ein und das nehme ich mir vor allem auch an. Das wollen wir dieses Jahr noch ein bisschen ändern, wollen noch mehr Möglichkeiten schaffen, dass ihr noch aktiver hier dran teilnehmen könnt und eure Fragen stellen könnt und mitgestalten könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, denn am Ende des Tages, ob das jetzt ein Fan-Podcast ist oder was auch immer, ja, ein journalistischer Podcast, jeder kann seine Sicht auf die Dinge ja haben, aber wichtig ist auch, die Sicht auf die Dinge von euch zu hören. Und das möchten wir in diesem Jahr auch noch ein bisschen intensivieren. Da sind wir auch am Überlegen, wie wir das bestmöglich gestalten können, ob das Stammtische sind, ob das ja wieder so dieses Aufleben der Sprachnachrichten sind. Da sind wir auf jeden Fall voll im Planungsprozess und freuen uns auf dieses Jahr mit euch. Hoffen, dass ihr uns da auch treu bleibt, dass ihr mit dabei bleibt, dass ihr uns teilt auf den sozialen Netzwerken, dass ihr uns abonniert bei Instagram, Facebook, X, wo auch immer es uns auf Social Media gibt. Vor allem aber auch den Podcast zu abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört und so den Podcast auch unterstützt. Gerne eine Bewertung abgeben, müsst ihr aber nicht. Macht das nur, wenn es euch gefällt oder wenn es euch eben nicht gefällt. Ist auch vollkommen okay. Wir haben Bock auf 2025. Wir haben Bock auf was Neues auch. Wir haben Bock aufeinander. Und ich glaube, das wird ein ganz, ganz tolles Jahr. Und Dennis, ja, ich habe Bock. Es kann losgehen.
Ganz genau, also sehe ich, bin ich 100% bei dir. Kann losgehen. Gar nicht schnell genug ab jetzt wieder. Und ja, ich freue mich einfach drauf.
Heute ist ein tolles Jahr.
Ja. Ja, nee, was wolltest du sagen?
Ich wollte sagen, heute ist auch so ein bisschen unser Shakedown. Ja, also heute ist so ein bisschen, wir kommen langsam wieder rein. Ja, wir versuchen so ein bisschen mal darüber zu sprechen, was im Winter passiert ist. Gab ja jetzt nicht so viel. Ich finde, der Winter war relativ unspektakulär, Dennis. Ne? Also da gab es schon Winter, die ein paar mehr Themen aufgeworfen haben. Aber ich glaube, das tat allen vielleicht mal ganz gut, da so ein bisschen zurückzufahren. Weil ich bin mir sicher, sportlich und neben der Strecke wird es dieses Jahr so viele Themen geben, weil so viele Teams und Fahrer in der Lage sein werden, um Siege, vielleicht um die WM mitzufahren. Das ist, glaube ich, auch da allen gut tat, mal so ein bisschen auf den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, über den Winter machen wir ein bisschen ruhiger.
Ja, definitiv. Also die News waren ja jetzt nicht so viele, aber ich fand, die wir hatten, die waren schon, ja, die waren schon nicht ohne. Also da gab es so die eine oder andere Geschichte, über die wir auch heute reden werden. Und natürlich auch, und ich glaube, das können wir dann auch nicht auslassen, natürlich die Ankunft des neuen Paten in Maranello, die ja dann doch für Furore gesorgt haben und die Leute beschäftigt haben. Und ich glaube, also es ist nicht so viel Futter da, aber ich glaube, es ist gutes Futter da, über das wir heute sprechen können.
Ja, und ich glaube, eins der größten Themen war der neue Strafenkatalog für Fahrer.
Ja.
Die FIA hat sich Gedanken gemacht. Die FIA möchte, dass sich die Fahrer doch bitte auch am Steuer benehmen, am Funk benehmen. Und deswegen hat man ja für Verstöße gegen den Sportkodex, und da sind zum Beispiel die allgemeine Verwendung von Sprache, schriftlich oder mündlich, Gesten und oder Zeichen, die anstößig, beleidigend, grob, unhöflich oder missbräuchlich sind oder als solche empfunden werden, mit drin, oder auch Tätlichkeiten, also Ellbogenstöße, Tritte und Schläge und die Anstiftung zu einem der oben genannten Verhaltensweisen, die sind alle in diese Fehlverhalten mit einbezogen worden. Ist natürlich, und wir haben das ja auch leider im Kartsport zum Beispiel erlebt, auch in den letzten Jahren, dass da immer mal wieder gerade junge Kartsportler ein bisschen ausgeflippt sind, in Momenten mit ihren Sitzen um sich geworfen haben, teilweise auch andere Fahrer angegriffen haben. In der Formel 1 haben wir das ja auch schon mal erlebt, mit Verstappen und Ocon zum Beispiel an der Waage in Brasilien, erinnert euch. Ja, und wie soll das bestraft werden? Erstmal mit Geld natürlich. Ja, also grundsätzlich gibt es eine Grundgeldstrafe von 10.000 Euro für das erste Vergehen, dann 20.000 Euro für das nächste Vergehen und eine einmonatige Sperre und dann beim dritten 30.000 Euro fürs Vergehen, eine einmonatige Sperre plus Abzug von Meisterschaftspunkten. Und ähnliche Strafen werden verhängt für Worte, Taten oder Schriften, die der FIA, ihren Organen, ihren Mitgliedern oder ihren leitenden Angestellten moralischen Schaden zugefügt haben oder allgemeiner den Interessen des Motorsports schaden, sowie jede öffentliche Aufstachelung zu Gewalt oder Hass. Also das bezieht sich dann darauf, dass man ja Mohammed bin Sulayem zum Beispiel beleidigt, dass man zum Beispiel die Stewards beleidigt, also all sowas. So, klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär. 10.000 Euro, 20.000 Euro, 30.000 Euro. Das mit den Sperren und den Abzug von Meisterschaftspunkten, ja, das ist dann schon ein bisschen heftiger. Ja, so, jetzt kommen wir aber dazu, dass für die Formel 1 andere Strafen gelten, nämlich das Vierfache. Das heißt, für den ersten Verstoß 40.000 Euro, für den zweiten Verstoß 80.000 Euro und eine einmonatige Sperre und für den dritten Verstoß 120.000 Euro die Sperre und der Abzug von Meisterschaftspunkten. Und dann gibt es auch noch Strafen für das Fernbleiben von FIA-Zeremonien, für das Zu-Spät-Kommen. Auch da gibt es Geldstrafen. Da gibt es Sperre für reservierte Bereiche, was ich auch schon wieder irgendwie so ein bisschen lächerlich finde. Aber gut, also ist es Aktionismus? Muss das sein? Auf jeden Fall hat es für ordentlich Aufsehen gesorgt, auch im Feedback der Fans tatsächlich. Also wenn man sich das so durchliest, dass man grundsätzlich natürlich was festlegt und dass man das nicht gut heißt, dass sich Fahrer daneben benehmen, ich glaube, das ist klar. Aber mein erster Impuls war, als ich das gesehen habe, Dennis, da will sich aber gerade jemand wirklich ein Erbe schaffen, wo ich nicht so wirklich weiß, ob das kontrollierbar ist, weil ja, Fahrer müssen und sollen sich benehmen und sollen Vorbilder sein, aber und du kannst das vielleicht noch ein bisschen eher abschätzen. Du bist ja auch hin und wieder mal bei den Kartfreunden aktiv und bist da ja auch am Start. Und auch da schießt das Adrenalin auch natürlich auf kleinerer Ebene natürlich rein. Und ja, manchmal gibt es dann halt den Mittelfinger zum Konkurrenten, wenn er einen irgendwie im Kart zur Seite schiebt oder sowas oder in die Reifen schiebt. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist, dass man das auch, und das scheint ja wieder der Fall gewesen zu sein, ohne wirklich mit den Fahrern zu sprechen, mit der GPDA zu sprechen, das alles so festzulegen, wirkt ein bisschen wie so ein Machtspiel wieder.
Ja, ich glaube, das Wort Aktionismus trifft es da schon ganz gut. Also, wenn ich jetzt mal die Formel 1 der letzten Jahre Revue passieren lasse, war das, wo man jetzt wirklich den straffen Strafenkatalog da erstellt hat, nicht ein Problem, was ich irgendwie in der Formel 1 gesehen habe. Ich glaube, diese aus den Emotionen heraus, und du sagst es gerade, wenn man da, und wir reden da gerade in der Formel 1 von wirklich hohen Geschwindigkeiten, von Adrenalin, von voller Konzentration und Fokus. Und wenn einem da mal am Funken Wort rausrutscht oder so, das passiert. Und ich glaube, das kannst du auch nicht abstellen. In den Junior-Serien, da gab es in den letzten Jahren tatsächlich einige Vorfälle, besonders, du hast gerade ja gesagt, im Kart, wenn da plötzlich Sitzschalen auf die Strecke geschmissen werden, da verstehe ich schon mehr mit Blick auf die Formel 1 und auch diese Vervierfachung der Strafen. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Punkt ist, wo die Formel 1 am meisten zu tun hat. Ich glaube, da sollte man sich auf andere Sachen konzentrieren. Und wenn wir dann, die Frage ist auch, wie wird es am Ende angewendet? Kannst du es dir wirklich erlauben, Max Verstappen, weil er in der Pressekonferenz das Wort Fuck sagt, den Punkte abzuziehen oder den von einem Rennen auszuschließen? Was wird das für ein Echo geben? Und da kommt mir einfach auch mit Blick so ein bisschen auf das letzte Jahr ja, wirklich der Gedanke, dass es da jetzt um Machtspiel geht, dass man da versuchen will, ja, jegliches negatives Treiben gegen die FIA irgendwie zu unterbinden. Es gab ja auch den offenen Brief der Fahrergewerkschaft und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Gegenschlag, dass man versucht zu sagen, die FIA ist unantastbar, keiner sagt etwas Böses, keiner sagt was Negatives und wer sich nicht benimmt, der kriegt's halt richtig, ja, der kriegt halt richtig Lafka. Und ob das am Ende so federführend sein kann, um die Formel 1 besser zu machen, glaube ich nicht. Also ich glaube, das Problem mit dem Fluchen, mit dem, ja, und auch tätliche Angriffe. Ja, wir hatten Max Verstappen gegen Esteban Ocon.
Ist ja auch schon ewig her, ne?
Also, ist ewig her, also ne, und selbst da, ja, zwei professionelle Sportler, darf nicht passieren. Das war halt auch aus einer riesen Emotion rausgeboren, aber wie gesagt, seitdem hatten wir nichts Großartiges. Wir hatten, selbst wenn wir jetzt mal sehen, die Geschichte Max Verstappen, George Russell, was letztes Jahr ja so eine Fehde war, selbst die lief ja auf einem Niveau ab, was nie in irgendeiner Form ja, bestrafungswert wäre oder irgendwie dem Sport großartig geschadet hat. Und am Ende sind das ja auch die Sachen, die Geschichten für den Sport schreiben, die es interessant machen, diese kleinen Duelle, kleine Fäden, vielleicht mal ein kleines Wortgefecht. Ich erinnere mich da auch früher immer, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, was haben die am Funk übereinander geschimpft? Das hat es doch irgendwo ausgemacht. Und ja, man nimmt dem Sport da irgendwo, man macht ihn steril und mir persönlich gefällt das gar nicht und ich glaube auch nicht, dass man sich, wenn man es wirklich irgendwann durchzieht und ja, ich bin mir nicht sicher, ob man es in der Formel 1 wirklich machen würde, ja, da wird man sich auch einen riesen Image-Schaden holen, wenn man beispielsweise den Weltmeister Max Verstappen für ein Rennen sperrt. Man greift da in die Weltmeisterschaft ein und wie gesagt, aus einem Problem heraus, was für mich in der Formel 1 kein großes ist. Und ja, Toto Wolff hat das ja nochmal ein bisschen befeuert letztes Jahr, als er sagte, sein Sohn hätte ihm gesagt, er sagt das Wort Fuck jetzt immer, weil es die Formel 1-Fahrer sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, sei es für die Leute, die das als Erwachsene, glaube ich, sehr, sehr gut einordnen können, was da passiert, sei es aber auch für Kinder, ich glaube, die haben andere Berührungspunkte im Leben, wo sie wirklich Schlimmeres hören. Und in der Formel 1 wird das meiste ja schon gepiepst. Von daher, für mich purer Aktionismus und auch nicht verständlich, warum man sich da jetzt wirklich Gedanken macht, wenn man im Hintergrund hört, wie viele Fragezeichen beispielsweise noch im Regelwerk für 26 stecken da. Ja. Hätte man vielleicht die Mühe reinstecken können lieber.
Gutes Stichwort, denn auch der GPDA-Vorsitzende Alexander Wurz hat bei Sky Sport News gesagt, wir müssen einfach hoffen, dass sich bei uns allen der gesunde Menschenverstand durchsetzt, wenn mal ein Wort herausrutscht und die Regie vielleicht nicht gleich den Piep-Button findet. Wir müssen dies gemeinsam angehen, wir müssen authentisch bleiben, aber wir können auch authentisch sein, ohne zu fluchen. Es ist also ein großes Thema. In den Medien ist es vielleicht heißer als bei uns. Ja, dass man ohne Fluchen auch durch ein Rennen kommen kann, ich glaube, das ist ja klar. Und es ist ja, gibt ja Fluchen und Fluchen. Ja. Also wenn jetzt jemand über sein Auto flucht oder über einen Boxenstopp flucht, so, mein Gott, was ist das für eine Scheiße gewesen jetzt hier? Ich finde, das ist okay. Ich finde, das muss auch sein. Ich finde, das ist in Ordnung. Also ich glaube, allen ist klar, niemand muss beleidigt werden oder niemand muss beleidigend werden. Nicht seinem eigenen Team gegenüber und auch nicht den Stewards gegenüber oder wem auch immer. Ich denke, das kann man schaffen und das kommt ja nun wirklich in den allerseltensten Fällen vor, dass mal wirklich jemand irgendwie so ausfällig wird, dass das bestraft wird. Du hast jetzt gerade Verstappen gegen Russell angesprochen. Was wäre zum Beispiel, als Verstappen Russell als Dickhead bezeichnet hat im Parc Fermé, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Rennen das war, ob sowas dann auch bestraft werden würde, weil das quasi eine direkte Beleidigung ist oder ob man da dann halt sagt, okay, man redet dann darüber, bevor man eine Strafe ausspricht, weil klar, das Eingreifen ist da. Wir kennen es im Fußball natürlich auch, wenn du einen Schiedsrichter beleidigst, dann fliegst du vom Platz. Die Schiedsrichter sind in dem Fall die Stewards. Kann man dann schon verstehen, finde ich, wenn man das natürlich dann da auch anwendet. Also ich verstehe auch die andere Seite. Ich finde es nur wichtig und das ist schon wieder so dieser Eindruck, der sich verfestigt hat, dass man miteinander redet. Ja, und dass man nicht jetzt über die Köpfe der Leute hinweg das Ganze so macht, weil nicht in jeder Jugend, also nicht in jeder Rennserie ist der Funk zum Beispiel offen. Du hörst es halt in der Formel 1, es ist sehr, sehr öffentlich und da ist das Brennglas halt sehr drauf gerichtet und da bin ich bei Alex Wurz, da wünsche ich mir Augenmaß, da wünsche ich mir auch Situationen vernünftig dann auch danach, wenn die Emotionen abgeflacht sind, vielleicht auch nochmal zu besprechen, bevor man in diesen Strafenkatalog einsteigt, weil was man natürlich damit macht, ist ein Stück weit die Büchse der Pandora zu öffnen. Es ist nämlich nicht nur so, dass es also teuer ist für die Fahrer, obwohl die es wahrscheinlich verkraften können. Deswegen auch das Vierfache, weil die natürlich auch das Vierfache verdienen, vielleicht Zehnfache von einem normalen Motorsportler. aber dass man gerade bei dem Thema Rennsperren, dass man bei dem Thema Meisterschaftspunkte abbekennt, dass man da mit Fingerspitzengefühl rangeht und nicht irgendwie dann dadurch, wie du schon sagst, in den Meisterschaftskampf so eingreift, dass es eigentlich nicht der gesunde Menschenverstand ist, sondern dann wieder so ein Geschmäckle bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, also es gibt Sachen, die gehen nicht. Beleidigungen, da bin ich voll da. Das muss nicht sein. Aber wie gesagt, für mich reiben die sich zum Beispiel an so einem Wort wie Fuck sehr, sehr extrem. Jetzt aber die Sache ist, ich habe es gestern tatsächlich beim Kartfahren erlebt. Ich hatte gestern auch einen sudden loss of talent, bin wirklich mit Vollgas in die Bande gehauen. Ja, und das Erste, was dir so dann rauskommt, ist so, boah, fuck oder boah, scheiße, ne? Das ist halt das, wo ich sage, ne? Also da muss man schon, wie Alex Wurz sagt, gesunden Menschenverstand haben. Wenn du da irgendwie dich gerade erschreckst oder wirklich einen Unfall hattest, dann bist du mal nicht Herr deiner Sinne, dann stößt du irgendwie so das Erste aus, was dein Gehirn dir in dem Stressmoment meldet. Und da muss man aufpassen. Wie gesagt, möchte ich aber auch nochmal ganz klar betonen, wenn es da um Beleidigung geht, da hat Max Verstappen sich in der Vergangenheit öfter mal so ein bisschen im Ton vergriffen. Ich glaube, er hat ja auch mal irgendwen als Mongo oder so bezeichnet, ne? Also auch was gar nicht geht. Genau. Also da bin ich voll bei. Also sowas darf natürlich nicht passieren, ne? Wenn wir jetzt aber, wie gesagt, vom reinen Fluchen reden, glaube ich, hat die Formel 1 definitiv andere Sorgen.
Absolut. Bin gespannt, wie sie es umsetzen, bin gespannt natürlich auch, wie der Diskurs da weitergeht und ich bin mir sicher, dass der Diskurs weitergehen wird. Genauso wie hier in diesem Podcast, nach einer kurzen Pause, geht es weiter mit Max Verstappen. Ja, nicht beleidigend, sondern ja, aussichtsreich und zwar fürs Konto. Was ist da dran am Flirt mit Aston Martin und wie schätzen wir das ein? Wäre das überhaupt eine passende Beziehung, die beiden da eingehen würden, Aston Martin und Max Verstappen? Oder sind sie doch zu unterschiedlich und am Ende wird das gar nichts bringen? Bleibt dran, hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Zurück bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein weiteres Thema im Winter war der kleine Flirt. Oder war es gar kein Flirt? War es nur ein Wischen bei Tinder oder Bumble? Das hat nur eine Seite gewischt. Gab es ein Match oder gab es keins? Max Verstappen und Aston Martin. Dass Aston Martin gerade richtig im Aufbau ist, ist ja offensichtlich. Die neue Fabrik, die hat jetzt richtig Form angenommen. Adrian Newey wird jetzt bald seinen Dienst antreten. Man hat in der Führungsebene ein bisschen was verändert. Andy Cowell, der ehemalige Motorchef von Mercedes in Brixworth, ist der neue Teamchef. Mike Krag ist degradiert worden zum Alessandro Aloni Bravi von Aston Martin. Alessandro Aloni Bravi übrigens von Sauber zu McLaren gewechselt. Auch da einiges passiert. Man geht 2025 wieder mit Fernando Alonso und Lance Stroll in die Saison. Da hat sich nichts verändert. So ganz klar ist auch nicht, finde ich, ersichtlich, auf was konzentriert man sich jetzt bei Aston Martin. 26, da kriegt man Honda-Motoren, man muss vieles umstellen, man muss erstmal lernen, zusammenzuarbeiten. Vielleicht also eher 27. Und perspektivisch gesehen wäre es natürlich unglaublich wichtig, dass man bei Aston Martin die besten Fahrer hat, um natürlich aus dem Material, was da zusammengeschustert wird, was designt wird von Adrian Newey und seinem Technikteam, von seinem Designteam, dass das dann auch auf die Strecke kommt. Dass Fernando Alonso das hinbekommen kann, ich glaube, das ist ja völlig über jeden Zweifel erhaben, dass der Spanier, zweifacher Weltmeister, immer noch hungrig, ist ja auch erst 28, da in der Hierarchie der Formel-1-Fahrer immer noch sehr weit oben ist, ja, und dementsprechend seinen dritten Titel auch angehen kann. Es ist eher dann noch der zweite Fahrer im Team, der so ein paar Fragezeichen aufwirft, Lance Stroll. Ja, viele fragen sich, hat er doch mehr Bock auf Snowboard oder Tennis als auf Formel 1? Er driftet gerne im Schnee, vielleicht sollte er das machen. Formel 1 wirkt nicht immer so wie sein Steckenpferd. Da kommt Max Verstappen ins Spiel. Der Max Verstappen und Red Bull, eine Partnerschaft, wo es Risse gibt. Das ist ja letztes Jahr offensichtlich geworden, rund um den Skandal um Teamchef Christian Horner. Und das Interesse anderer Teams ist natürlich laut geworden. Mercedes hat wirklich aggressiv um ihn gebuhlt, aber konnte am Ende ihn nicht davon überzeugen, zu matchen und rüberzukommen. Deswegen da Kimi Antonelli dieses Jahr im Auto. Das Interesse aber weiter da, die Wertschätzung weiter da. Und dann hat eine Meldung die Runde gemacht, der Daily Mail, dass Aston Martin einen Vorstoß plant, und zwar einen milliardenschweren Vorstoß, über viele Jahre hinweg einen Vertrag für Max Verstappen, insgesamt 1 Milliarde Euro an Gehalt. Also das ist natürlich ein Statement. Und wenn wir uns das mal betrachten, Aston Martin durch die Partnerschaft mit Aramco natürlich in der Lage, ein hohes Gehalt auch durchaus zu zahlen. Vielleicht müssten sie das auch gar nicht zahlen. Vielleicht würden das komplett die Saudis sogar übernehmen. Dann kann man einen Blankoscheck ausstellen und Verstappen trägt ein, was er will. Ja, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh, krass. Also das ja, ist mal ein Statement. Ein Statement gab es dann auch von Aston Martin, dass an diesem Bericht nichts dran ist. Ein Dementi. Ja, aber wie viel ist so ein Dementi wert? Ne? Weil, wenn man ehrlich ist, wenn du es als Aston Martin versuchen möchtest, nach ganz oben zu kommen, dann brauchst du den aktuell besten Fahrer im Feld, Max Verstappen.
Max Verstappen, definitiv der beste Fahrer oder mit der beste Fahrer momentan im Feld, wäre, glaube ich, eine absolute Verstärkung für Aston Martin und eigentlich auch ja, ein logischer Schritt, wenn man wirklich an die Spitze will, weil ein gutes Auto brauchst du, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, aber du brauchst auch immer diesen besonderen Fahrer, der dieses Top-Auto dann eben auch jedes Wochenende ans Limit bringt, jedes Wochenende am besten als Erster über die Ziellinie fährt. Und da wäre Max Verstappen der genau richtige Mann. Ich glaube, weil du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet hast vorher, würde das passen? Ich glaube tatsächlich sehr gut. Ich hatte, glaube ich, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres schon mal gesagt, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, einfach aus dem Umstand, dass ich Max Verstappen eben für jemanden halte, der einfach eine Rennmaschine ist, der sich nicht viel, ja, um eben solche politischen Geschichten, also sei es da jetzt das Thema Aramco, sei es aber auch irgendwie Traditionalismus, also dass man jetzt sagt, dass das Aston Martin Team ist eben ein von Lawrence Stroll gekauftes Team und ja, Retortenteam oder was einige da eben auch sagen. Ich glaube, das kann Max Verstappen gut abschütteln, der ist höchst professionell. Und wenn ihm Aston Martin eben ein professionelles Umfeld anbieten kann, und da sind sie ja gerade mit Hochdruck dran am Arbeiten, das zu schaffen, dann wäre das, glaube ich, wirklich ein Perfect Match. Und ich glaube auch, gerade dieses Konstrukt mit Lawrence Stroll, mit einem Lance Stroll, dieser Patriarch, der da eben oben an der Spitze sitzt und irgendwo die Hand da drüber hält, ich glaube, da ist Max Verstappen genau der Richtige. Und das zeigt auch ein Fernando Alonso. Du brauchst wirklich so ein, ja, dieses Selbstbewusstsein, auch diese Gefestigkeit, um da eben auch, glaube ich, zu bestehen, weil du musst dir schon bewusst sein, da ist jemand, der sehr stark seinen Willen durchsetzt in dem Team mit Lawrence Stroll, und da musst du auch wahrscheinlich gegenhalten. Und Fernando Alonso zeigt, wenn du eben dieses Selbstbewusstsein hast, du weißt, was du wert bist, dann kannst du da bestehen. Ich fand, ja, in der Vergangenheit zum Beispiel mit Sebastian Vettel hatte man ja schon mal einen Spitzenfahrer. Ich glaube aber, der ist zu sehr Mensch, der ist auch zu sehr Herzensmensch, als dass der in so einem kalten, oder zumindest nach außen hin, ich war ja nie in der Fabrik oder so, aber dieses doch hart geführte Team dann zurechtkommt. Und Max Verstappen wäre, glaube ich, derjenige, der da auch seine Meinung kundtun würde, der auch für sich kämpfen würde gegen alle Widerstände. Von daher wäre das für mich tatsächlich fast schon ein wirklich sehr, sehr passendes Tinder-Match, wenn wir da das heranziehen wollen. Und die Frage ist halt, wie heiß wird es wirklich? Ich glaube schon, dass Max Verstappen auch in der Position ist, er kann abwarten, wie entwickelt sich das Ganze bei Aston Martin. Ich persönlich habe immer noch die Vermutung, das ist aber rein mein Bauchgefühl, dass Red Bull ab 2026 vielleicht nicht mehr ganz oben stehen wird, weil da für mich zu viele Fragezeichen sind. Der erste eigene Motor, die neue Partnerschaft mit Ford, die ja auch nicht wirklich viel Erfahrung in der Formel 1 haben. Jetzt erst wieder, die haben ja jetzt auch einen WEC-Einstieg bekannt gegeben, jetzt so langsam wieder den Motorsport aufleben lassen. Aber da sind Fragezeichen dran, die für mich eben so einen Wechsel von Max Verstappen spätestens für 2026 oder 2027 dann logisch machen würden. Und da wäre Aston Martin mit dem Geld, was dahinter steckt, jetzt auch mit dem personellen Know-how, Adrian Newey ist da natürlich unter anderem zu nennen, schon eine Adresse wäre, wo ich Max Verstappen sehe.
Ja, die kennen sich natürlich auch, haben schon jahrelang zusammengearbeitet bei Red Bull. Ja. Honda kommt dazu, die kennt Max Verstappen auch. Also das spricht schon für einen Wechsel zu Aston Martin. Und ich war da auch bislang eher skeptisch, muss ich zugeben. Also für mich ist das kein Match, wo ich sage, das passt jetzt perfekt zusammen. Aber das ist ja was sich entwickeln kann. Also ich sehe ihn halt eher bei Mercedes zum Beispiel. Ich glaube, das ist einfach auch von der grundsätzlichen Emotionalität eher das, was ihm entgegenkommt. ja, man würde meinen, Mercedes ist ja auch eher ein biederes Unternehmen. Aber ich finde schon, dass das Formel-1-Team wesentlich emotionaler ist und auch mehr Emotionen erlaubt, auch wenn Valtteri Bottas jetzt keinen Nacktarschkalender mehr machen darf, wie Toto Wolff Racing News 365 gesagt hat. Trotzdem, glaube ich, ist Max Verstappen jetzt in vielen Ebenen der, der das Heft in der Hand hat, ne? Weil er kann die Entwicklung bei Red Bull abwarten, was Pierre Vacher da macht, wie das mit Red Bull Powertrains funktioniert dann 26. Er kann die Entwicklung bei Mercedes abwarten, wo ja viele sagen, dass das der stärkste Motor ab 2026 werden wird und das könnte ein Riesenfaktor werden. Und er kann die Entwicklung bei Aston Martin abwarten. Was, glaube ich, das Schwierigste für ihn ist, sollte er den Absprung suchen, wann wählt er den? Also wählt er den schon für 26 oder... Und das wäre, glaube ich, das, was ich machen würde an seiner Stelle. Ich würde 26 noch bei Red Bull bleiben, um mir das schön anzusehen, was so bei der Konkurrenz passiert und dann im Grunde die Rosine zu picken, wenn man ihm das Angebot macht. Frage ist, macht einer ihm das Angebot? Ich denke schon. Also ich glaube, jeder würde Max Verstappen nehmen, wenn er ihn bekommen könnte. Und springt er vielleicht zu früh bei Red Bull ab? Also das ist halt echt so... Die große Frage, die sich Max Verstappen jetzt auch stellen kann, sein Marktwert ist klar, der liegt jetzt bei 1 Milliarde, was schon ein krasses Statement, also komme ich immer noch nicht drauf klar, es ist ein krasses Statement. Aber aus Sicht von Aston Martin völlig verständlich, die gehen all in, die müssen wirklich versuchen, das Beste vom Besten vom Besten zu bekommen, um das große Ziel zu erreichen, nämlich wieder Formel 1 oder mal Formel 1 Weltmeister zu werden. Dass das Lance Stroll nicht hinbekommen wird, ist klar. Fernando Alonso muss es hinbekommen oder könnte es sicher hinbekommen, wenn das Auto stimmt, aber das Gesamtpaket muss natürlich funktionieren, also da gehört halt auch ein guter Teamkollege zu. Verstappen und Alonso bei Aston Martin weiß ich nicht, ob das passieren wird, aber wäre auf jeden Fall auch krass. Ja, hey, also dieses Dementi von Aston Martin, wie viel kannst du dem abnehmen? Ich meine, klar müssen sie es dementieren, irgendwie. Und Red Bull ist in der Bringschuld. Red Bull muss jetzt zeigen, dass sie in der Lage sind, Verstappen das Auto hinzustellen. Er hat mit Liam Lawson einen neuen Teamkollegen dieses Jahr, der sich vielleicht nicht so viel gefallen lässt wie Sergio Perez. Puh, also ich finde, das ist schon spannend, was der Verstappen da jetzt macht, ne?
Absolut. Also Max Verstappen ist nun mal, und das... Wie du schon sagst, ja, taxiert man das jetzt auf 1 Milliarde, ist ja immer die Frage, wie viel Wahrheit dran ist, aber er ist das heißeste Eisen der Formel 1. Ich glaube, auch wie du, jedes Team würde ihn nehmen und würde da gegebenenfalls wahrscheinlich auch Platz für machen. Die Frage ist eben, und das fand ich von dir wirklich, da hat es jetzt bei mir auch gerade Klick gemacht, was ist der richtige Moment für ihn, das eben anzugehen? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wie du schon sagst, 2026 noch abwarten, da muss er natürlich für sich sicher sein, aber ich glaube auch, dass Max Verstappen das gut genug abstecken kann im Paddock, ob es dann für 27 noch genug offene Türen gibt. Ich denke auch, die Teams wären immer bereit, ihn da reinzuholen und halt eben abzuwarten. Wie gesagt, für 2026 gibt es viele Fragezeichen. Wenn man den Gerüchten glauben darf, wäre so ein Mercedes-befeuertes Team vielleicht nicht verkehrt. Wer weiß aber, was da Red Bull Powertrains und Ford auf die Beine stellen. Wer weiß, was Honda auf die Beine stellt, wenn ich überlege, diese schnelle Entwicklung, die sie damals ja doch dann gemacht haben und bei Red Bull. Da ist auch einiges an Know-how hinter. Und dann wird man sehen. Ja, Ferrari ist jetzt so ein Ding, ich weiß nicht, könntest du dir Max Verstappen bei Ferrari vorstellen?
Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ich finde, also es gibt für mich 3 Teams, wo ich ihn sehe. Red Bull, da wo er jetzt gerade ist, Aston Martin sehe ich immer mehr. Also ich verstehe das auch und ich glaube, da wird sich auch einiges drehen im Team noch. Und Mercedes, aber Ferrari, nee, das fühle ich nicht.
Nee, ich weiß nicht, also das ist, Max Verstappen ist da für mich eben das, was ich sagte, er ist professionell as hell, eiskalter Typ, aber ich weiß nicht, ob er eben dieses Ferrari-Ding leben würde und deswegen sehe ich ihn da halt auch nicht und das wären halt auch so meine Optionen, die ich da für mich hätte, eben Aston Martin, Mercedes oder Red Bull und dann wird die Frage sein, wer stellt sich dann am besten ab 2026 und es wäre nicht verkehrt, das abzuwarten, damit man eben, weil am Ende werden wir es erst wissen, wenn 2026 das erste Mal die Ampel ausgeht und die Autos dann losfahren. Ja, und bei Red Bull ist er in einem guten Nest, da wird er gut bezahlt, da hat er eben auch sein Standing. Macht vielleicht Sinn, aber es ist eine gute Frage, was da am Ende passiert. Und ich glaube, egal wo er hingeht, er wird dem Team Mehrwert bringen. Und ich glaube auch, dass er so wechseln wird, dass er für sich da definitiv die beste Lösung finden wird.
Ich bin super gespannt, weil auch da die Diskussionen werden natürlich nicht abebben, ne? Wenn dann dieses Jahr auf einmal Red Bull komplett krebst, was ja, also kann ja passieren. Also ich glaube immer noch, dass Verstappen selbst als Einzelfahrer in der Lage ist, da um den Titel mitzufahren. Aber du weißt ja auch nicht, was die anderen Teams noch investieren für dieses Jahr, weil natürlich eine große Chance besteht. Also es besteht für Norris, es besteht für die beiden Ferraris, es besteht für Mercedes, es besteht für Verstappen eine Riesenchance, dieses Jahr nochmal einen Titel zu holen. Und trotzdem musst du natürlich weitsichtig sein und gucken, was du für 26, perspektivisch auch 27 schon auf die Beine stellst. Puh, also ich möchte da nicht in der Haut sein. Ich freue mich darauf, das zu beobachten, zu besprechen, und wir werden das beobachten auch und besprechen auch, logischerweise. Ja, und also ich wage keine Prognose. Ich wage da keine Prognose, aber ich glaube, dass dieser erste Fingerzeig von Aston Martin, dass das rausgekommen ist, dass das in die Daily Mail gekommen ist, ist ein bewusster Schachzug gewesen, um schon mal anzudeuten, hier, pass auf, es gibt Alternativen für dich, Max, und dann schauen wir mal, wie du dich entscheidest, wenn es dann wirklich mal hart auf hart käme und wir dir ein vernünftiges Angebot machen. Also das ist schon so. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann zu dem Team, wo Max Verstappen wahrscheinlich nicht fahren wird, nämlich Alpine. Lieber Dennis, da muss ich dich enttäuschen. Ich denke, da wird er nicht hinwechseln. Aber da bewegt sich einiges. Dieses Jahr, Jack Doohan, der zumindest mal die Saison starten darf, was plant Flavio Briatore da im Hintergrund? Super viele Ersatz- und Reservefahrer. Da bewegt sich was. Und eine der wichtigsten Fragen ist, führt man Jack Doohan eigentlich nur vor? Da sprechen wir gleich drüber. Hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen euch zurück ins Jahr 2025. Die Formel 1 Saison, sie beginnt. Ja, in knapp 5 Wochen, glaube ich, ne? Dennis, in Australien, ich glaube, so circa. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
Dürfte hinkommen.
Das wird ein geiler Saisonstart. Das wird auch das erste Mal, glaube ich, sein, dass du mit deinem Kleinen wahrscheinlich dann den australischen Saisonstart machst, wie wir ihn früher mit unseren Vätern gemacht haben, wa?
Genau, das ist der Plan. Also er ist jetzt durch diese Formel 1 Lego Partnerschaft extrem angefixt, hat jetzt da alle Autochen stehen und möchte jetzt mit mir dieses Jahr Formel 1 mehr gucken. Ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn ich ihn dann aus dem Bett hole. Das wäre der Plan. Also ich freue mich da mega drauf, und wie du schon sagst, das ist einfach dieses frühe Aufstehen, dieser erste Grand Prix, wenn man wie wir beide dann eben mit dem Papa früher das geguckt hat, da werden Erinnerungen wach, und das ist einfach toll, und ich freue mich da mega drauf, wenn da Sonntagmorgens um, ich weiß gar nicht, 5 Uhr ist, glaube ich, jetzt mittlerweile Rennstart, ne, in Australien.
Das müsste ich selber nachgucken.
Ja, aber auf jeden Fall, wenn da früh morgens, wir werden natürlich den Starting Grid Kakao machen, oder Kevin?
Ja, machen wir, müssen wir
Starting
machen.
Grid Kakao.
Der Starting Grid Kakao, das ist ganz einfach, frische Vollmilch, sag ich mal, solide 4 Esslöffel Kakaopulver. Und wer möchte, der ballert sich noch ein bisschen Zucker rein. Ja, es klingt richtig dreckig und ekelhaft, aber ich sag's euch, das früh morgens beim großen Preis von Australien, und der Tag gehört euch.
Richtig, da muss oben wirklich noch das Pulver noch.
Diese
noch
kleinen schütten. Bläschen,
genau,
ja,
genau.
Und die man dann sich schön einverleibt, und ach, das ist einfach geil. Das ist das Rezept.
Da freue ich mich drauf.
Wer sich auch drauf freut, seinen Heim-Grand Prix zu starten, ist Jack Doohan. Wir kommen damit zu Alpine und zu der Frage, führt man Jack Doohan eigentlich nur vor? Also eins ist klar, die Gerüchte verdichten sich, und durch die Verpflichtung von Franco Colapinto, die dann final wurde als Ersatzfahrer, und Flavio Briatores Fable für diesen Fahrer, der jung, der dynamisch, der schnell ist, und Jack Doohan, der jetzt natürlich die undankbare Situation hatte, in Abu Dhabi da noch schnell einzusteigen in das Auto, nachdem man Esteban Ocon vor die Tür gesetzt hat, ja, da ein bisschen untergegangen ist, unter ferner Liefen fuhr, aber generell man nicht das Gefühl hat, dass da jetzt das große Vertrauen in ihm ist. Und Wir haben da oft drüber diskutiert, könnte es vielleicht sogar so sein, dass man ihn gar nicht mal in die Saison gehen lässt, sondern man jetzt die Chance nutzt, Franco Colapinto zu holen. Das erstmal nicht. Also er geht in die Saison, das ist klar. Aber wie lange hat er wirklich? Und da verdichten sich ja die Anzeichen, dass, sagen wir mal, so ein ungefähr 5 Rennen mal im Raum stehen, in denen er sich beweisen kann und zeigen kann, dass er es drauf hat, dass er verdient in der Formel 1 fährt. Oder ob man dann doch relativ schnell den Stecker zieht und Franco Colapinto da neben Pierre Gasly reinsetzt. Also kämpferisch zeigt er sich, Jack Doohan, mit seiner neuen Frisur. Also hat er ja seine Haarpracht, von der hat er sich verabschiedet, hat jetzt genau wie Pierre Gasly einen Buzzcut. Gut, Pierre Gasly war in der Türkei im Urlaub und deswegen den Buzzcut. Bei Jack Doohan ist es ja anders, der hat ja eine volle Haarpracht. Aber ich weiß nicht, Dennis. Ich finde, es ist eine super undankbare Situation für den jungen Mann, der sich so sehr gewünscht hat, diese Chance zu bekommen. Und ja, jetzt ist es so ein bisschen eine Chance auf Zeit.
Ja, auf Zeit, das würde ich genauso unterschreiben. Also es macht für mich mittlerweile ein bisschen das Gefühl, dass man ihn da wirklich schon auf die Schlachtbank führt. Und macht mich persönlich natürlich irgendwo traurig, weil ich Jack Doohan wirklich sehr gerne mag und das für mich halt auch so ein bisschen, da komme ich auch wieder zurück auf dieses Emotionale. Ich habe früher halt seinen Papa, Mick Doohan, mit meinem Papa immer die Rennen geguckt und daher schon sowieso eine Grundsympathie für ihn gehabt und fand ihn in der Formel 2 auch wirklich klasse und habe mich riesig gefreut, dass er die Chance bekommt. Man muss natürlich ehrlich sein, er ist eben nicht dieser strahlende Stern, wie andere Rookies es in diesem Jahr höchstwahrscheinlich sein werden. Er ist in Abu Dhabi auch, ja, wie du schon sagst, unter ferner Liefen gefahren. Da war jetzt auch nicht wirklich dieses Aufbäumen, was man sich doch irgendwo gewünscht hätte. Und ich würde mich definitiv soweit festlegen mit der Verpflichtung von Franco Colapinto, dass 2026, wenn Alpine ja dann mit Mercedes-Motoren laut Flavio Briatore um Siege und Podien fahren möchte, dass man da definitiv nicht auf Jack Doohan mehr setzt. Das Gefühl hatte man aber bei der Fahrerverpflichtung von Anfang an schon, weil Flavio Briatore auch sehr offensiv am Anfang gesagt hat, dass der Fahrer erstmal unwichtig ist, der zweite Fahrer. Es geht erstmal darum, das Auto zu entwickeln. Und dann hat man Jack Doohan bekannt gegeben. Also das wirkte dann so wie ein bisschen, ja, für uns geht es um nichts im nächsten Jahr. Also können wir den Jack jetzt eben ja sein als Dankeschön für seine Testarbeit eben belohnen. Dann, das ist jetzt aber auch nur mein Gefühl wieder, ist bei Alpine ein bisschen was vorwärts gegangen. Man hat plötzlich, man war plötzlich teilweise das beste Team im Mittelfeld, womit ja nicht mehr zu rechnen war. Und ich glaube dann so ein bisschen auch aus dieser Euphorie heraus und der, ja, dass man gesehen hat, es geht voran. Man kann in Enstone ein Auto bauen, auch mit dem Renault-Motor, was eben zumindest um Punkte kämpfen kann. Und dann hat man relativ schnell das Gefühl gehabt, dass bei Alpine dann Umdenken stattgefunden hat. Und dann gab es ja eine Welle an Fahrerverpflichtungen. Also man hatte ja Ryo Hirakawa, Frank Colapinto und Paul Aaron mit, also gleich drei Reserve-Testfahrer, wie auch immer, die man da unter Vertrag genommen hat und Franco Colapinto eben, und ich glaube, das ist klar mit dem Ziel, dass er irgendwann fest in diesem Auto sitzt und das ist für Jack Doohan vollkommen undankbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass das den Druck extrem erhöht, einfach weil er bei jedem Rennen weiß, wenn ich hier nicht performe, dann bin ich raus, dann steht der Ersatzmann schon Gewehr bei Fuß und das Spiel werden auch, glaube ich, die Medien mitspielen. Ich glaube eben diese typischen Einblendungen, wenn Jack Doohan mal vielleicht in der Bande landet und die Kamera sofort Richtung Franco Colapinto schwenkt, das werden die spielen.
Hast du auch schon mal Social Media, finde ich.
Ja,
also bei denen jetzt schon. Also da gab es doch zuletzt noch so einen Post, wo Doohan bei irgendeinem Baseballspiel war oder so.
Und Franco Colapinto markiert war, ne?
Ja, so Kleinigkeiten auch. Ich finde auch, wenn du die Postings auf dem Alpine Instagram-Kanal ansiehst, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Franco Colapinto eigentlich schon der Hauptfahrer ist. Also Diese Touren-Postings sind alle so belanglos und bei Colapinto ist es alles ein bisschen schöner gemacht und er hat ja eh diesen dreamy Blick und sowas. Und ist alles immer so ein bisschen so mehr darauf ausgelegt, dass das eigentlich der Fahrer ist, auf den man sich konzentrieren möchte. So ist mein Eindruck, wenn ich den so verfolge, den Kanal.
Ja, also bei mir auch. Also Franco Colapinto, der hat da, also ich habe noch nie erlebt, dass ein Ersatzfahrer so viel Aufmerksamkeit im Social-Media-Bereich bekommt wie Franco Colapinto. Da wurde ja auch der erste Tag wurde begleitet in der Fabrik in Enstone. Und ja, also ich glaube, wir brauchen uns nicht, die Frage ist nicht, ob Franco Colapinto irgendwann im Alpine sitzen wird. Ich hoffe, die Verträge sind wasserdicht. Also da, das ist ja bei Alpine noch immer so ein Thema. Aber wenn der das ist, dann ist eigentlich nur die Frage, wann wird er da sitzen? Wird es nach 5 Rennen sein? Wird es in der Sommerpause sein? Oder dann eben 2026, dass man mit ihm vielleicht im Hintergrund schon am Auto entwickelt. Wie es dann laufen wird, das wird auch viel von Jack Doohan abhängen. Ich befürchte aber, dass Jack Doohan, ja, im Vergleich zu Pierre Gasly, und das wird ja der erste Vergleich sein, den er da irgendwo fahren muss, weniger Punkte erholen wird, vielleicht auch im schlimmsten Fall gar keine, und dann kann das Rad sich ganz schnell drehen.
Ja. Jack Doohan selber, kann man jetzt einerseits sagen, hat nichts zu verlieren, andererseits natürlich jede Menge zu verlieren. Er ist direkt unter Beobachtung, ist natürlich jetzt auch eine Bürde, die er hat, dann sein Heim-Grand Prix dann so anzugehen, wenn du im Grunde genommen, ich finde, das Bild der Schlachtbank passt eigentlich, ne? Also wenn du da immer weiter hingeführt wirst und irgendwann mit der Kopf abgehackt, dann glaube ich, ist das eine Situation, die dich entweder stärker machen kann, weil Alpine kommt natürlich in Erklärungsnot, wenn du ihn jetzt wieder erwarten, doch der Hotshot ist und nah dran ist an Gasly, er wird Gasly nicht schlagen, das glaube ich nicht, auch Colapinto wird Gasly nicht schlagen übrigens, also da würde ich mich schon festlegen, und man dann diesen Plan nicht umsetzen kann, ja, weil es dann keine Berechtigung gibt, im Grunde genommen ihn zu tauschen, wenn er die Leistungen bringt, die angemessen sind für die Entwicklung des Teams und für die Punkte und für den Abstand zu Gasly vielleicht. Und ja, dann bin ich mal gespannt, auch wie entspannt Colapinto bleibt. Ich meine, der kann natürlich sagen, okay, ich setze mich dann das Jahr komplett auf die Ersatzbank. Ich glaube, Doohan hat ja auch nur einen Jahresvertrag bekommen. Dann wird der halt 26 da fahren, aber der, also du merkst ihm ja die Ungeduld schon an, ein bisschen, ne? Der möchte schon selber fahren, der Colapinto. Ja, und dann eben diese Aufmerksamkeit, die bei jedem kleinen Fehler dann kommt, die Umschwenks, Briatore, der ja auch eher so redet, wie ihm der Mund gewachsen ist in dem Moment. Also, ich habe ja Jack Doohan kennenlernen dürfen letztes Jahr, so ein bisschen kurz mit ihm sprechen dürfen beim Launch des A524 in Enstone, und hoffnungsfroher Typ, positiver Typ, hat auch mit allen Leuten, die da rumstanden, von Alpine immer wieder geredet, auch mit den Hostessen zwischendurch geredet und einfach so Interesse gezeigt auch, und ja, ist halt die Frage, ob er das auch auf der Strecke zeigen kann, ne? Weil nice guys finish last, sagt man ja immer. Ob er zu nett ist, ob er zu langsam ist, ist wahrscheinlich direkt jetzt die ersten Rennen der, auf denen wir wahrscheinlich mit am meisten gucken werden, ein Stück weit auch, ne? Weil das halt relativ schnell zum ersten Fahrerwechsel kommen kann.
Ja, ganz genau. Also Jack Doohan ist nun mal erstmal das erste große Fragezeichen bereits. Zu dem, was du gerade sagtest, also Franco Colapinto, man darf ja nicht vergessen, Sitz für dieses Jahr, der war eben nicht mehr in Aussicht, und ich glaube eben, dass es eine Vereinbarung gibt, dass er 2026 Alpine fährt, da bin ich von überzeugt. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er im schlimmsten Falle dieses Jahr irgendwo gut rumbringt, dass ihm Flavio Briatore da an der Stange hält. Ja, aber dann wird es auch um Jack Doohan das gewesen sein. Und wie du schon sagst, es ist eben auch das, was mich an ihm immer fasziniert hat. Ich fand ihn persönlich immer total klasse. Habe mich auch riesig gefreut, als du mir ja da auch eine Nachricht von ihm zukommen lassen hast, so eine Videonachricht.
Hat er sofort gemacht. Auch das sofort gemacht. Und hat sich auch nochmal dann danach bedankt, so, dass man ihm das so weitergegeben hat und so. Also ja, freut sich natürlich auch zu wissen, dass er da Fans draußen hat, die ihn auch unterstützen.
Ja, und wie gesagt, es wird brutal schwer für ihn. Ich wünsche es ihm wirklich, dass er dieses Jahr zu Ende bringt, dass er dann auch ohne Gesichtsverlust, weil das wäre es ja im Endeffekt. Also wenn er jetzt nach 5 Rennen Formel 1 fahren oder sagen wir jetzt mal 6, weil er Abu Dhabi gefahren ist, dann geschasst wird, dann ist, also ich glaube jetzt nicht, dass es viele geben würde, die sich auch nach einem Jahr bei Alpine noch um ihn reißen würden, aber dann ist er für immer verbrannt. Also dann hast du den Jungen da in die Arena geworfen und den Löwen zum Fraß vorgeworfen, und dann ist das auch vorbei. Also ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er ein solides Jahr fährt, dass er seinen Job gut macht, damit mit bestmöglichem Gesicht da rausgehen kann, und dann wird die Zeit des Franco Colapinto bei Alpine schlagen. Da gibt es, glaube ich, kein Vertun drin, und auch da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt drauf, weil ich habe mich ja auch letzte Saison sehr vom Hype anstecken lassen, habe dann aber auch natürlich beobachtet, wie der wieder so ein bisschen verglüht ist, Bin aber gespannt, ob er dann eben jetzt diese Sachen, die auch Dr. Marco ihm so ein bisschen da angekreidet hat, nämlich diese Inkonstanz, ob er das im Griff kriegt. Vielleicht hilft da auch wirklich so ein Jahr intensives Training. Und wir wissen, das muss man ja sagen, bei all dem, was bei Alpine in den letzten Jahren wirklich schiefgelaufen ist, wenn die wirklich in einer Sache guten Job machen, ist das wirklich Testzeit zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, Franco Colapinto, auch wenn er diese Saison nicht mehr ins Auto kann, der wird viel testen, der wird viel fahren, viel Simulator fahren und gut vorbereiten. Dann in 2026 gehen. Ja, aber am Ende des Tages, wie gesagt, um den Bogen nochmal zurückzuspannen für Jack Doohan, ja, sind wir ehrlich, eine absolut beschissene Situation. Also anders kann man es nicht sagen und man tut ihm da, glaube ich, am Ende jetzt auch keinen Gefallen mit.
Zum Abschluss dieses Takes hätte ich aber gerne noch eine Einschätzung, wie du das generelle Bild von Alpine aktuell siehst. Du hast ja gerade schon angesprochen, Ryo Hirakawa ist dazugekommen als Test- und Entwicklungsfahrer für Alpine, kam von McLaren, glaube ich, und Paul Aron, der ehemalige Mercedes Junior, der ja insbesondere durch diese Hightech-Verbindung, also Oliver Oakes Team sozusagen in der Formel 2 bekannt ist, auch, finde ich, ein solider Fahrer ist, ja, so kann ich durchaus verstehen, aber es stärkt dann so ein bisschen so diese Partnerschaft zwischen Hightech und Alpine. Gibt ja auch immer wieder mal so ein bisschen so diese leichten Gerüchte, dass vielleicht auch das komplette Team irgendwann mal veräußert werden könnte und es dann zu Hightech wird. Ja, es wird irgendwie immer mehr so aufgebaut, dass man das Gefühl hat, okay, auf der einen Seite versucht man sich mehr und mehr von diesem Renault-Staub zu befreien und andererseits das Ganze so ein bisschen aufzupolieren für vielleicht den nächsten Schritt. Also es bleibt interessant, wenn man über Alpine redet.
Ja, da sind so viele Fragezeichen. Also dieses Hightech-Thema schwirrt ja ums Team herum. Im ersten Schritt, glaube ich, wird es sehr wichtig sein, einmal also zum Bestehen der Marke Alpine, also wenn es wirklich das Team bleiben soll, dass man eben in dem Straßensegment, was man damit ja irgendwo auch bewirbt, weil machen wir uns nichts vor, spätestens jetzt mit den Mercedes-Motoren kannst du das Ding nicht mehr als Renault F1-Team rumfahren lassen. Das heißt, es geht da brutal darum, jetzt die Marke Alpine an den Start zu bringen. Man will ja auch in diesem Jahr mehrere Autos launchen, mehrere Autos auf die Straßen bringen, wie sich das verkauft, ob sich das dann auch lohnt. Ja, und was ich wirklich sagen muss, bei aller Streitigkeit um die Personalie Flavio Briatore, ich habe mittlerweile wirklich so ein Vertrauen in ihn bekommen, dass das, was er da erzählt, nicht absoluter Käse ist. Also ich glaube, da steckt wirklich ein Plan hinter, wie der dann aussieht, ob der noch als Alpine funktionieren wird oder ob das dann eben Hightech wird, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, dass da ein Weg Richtung sportlichem Erfolg gegangen wird, der gar nicht so unrealistisch ist. Und das Ende der letzten Saison hat ja gezeigt, dass man in Enstone anscheinend doch noch wirklich ein gutes Auto bauen kann. Man hat es ja mehr oder weniger, auch wenn es ein Chaosrennen war, aus eigener Kraft aufs Podium geschafft. Man hatte ja in Brasilien da auch noch einen Carlos Sainz im Ferrari hinter, den man über viele Runden hinter sich behalten hat. Und von daher bin ich gar nicht so negativ gestimmt wie letzte Saison. Also ich glaube, dass man da ein solides Auto auf die Beine stellen wird. Hoffentlich im Kampf um Platz 5, 6 damit eingreifen kann und sich da noch ein paar Euronen für den Kampf für 2026, für die Entwicklung reinholen kann. Und bin gar nicht so negativ gestimmt, wie ich letztes Jahr war. Ich würde mal interessieren, Kevin, was ist so dein Bauchgefühl als jemand, der nicht so glühender Alpine-Fan ist wie ich? Glaubst du auch, dass die da noch eine Chance haben, ein paar gute Sachen einzufahren?
Ja, dieses Jahr auf jeden Fall. Also ich habe Alpine definitiv auf dem Zettel. Ich weiß jetzt nicht, ob Best of the Rest, aber die haben ja auch gute Schritte gemacht letztes Jahr. Ich finde, Oliver Oakes als Teamchef hat dem ganzen Team noch mal ein bisschen Leben eingehaucht. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich viel bewegt in dem Team. Ich finde, auch in der Außendarstellung wirkt das wieder ein bisschen frischer, ein bisschen lebendiger. Also ja, ich habe die für 25 auf jeden Fall auch auf dem Zettel für richtig gute Ergebnisse. Ja. Wenn ich aber auf dem Zettel habe für noch bessere Ergebnisse, denn es ist Ferrari, ich glaube, das ist klar. Deswegen machen wir nochmal eine kurze Pause und sprechen dann über den ersten Tag, die ersten Eindrücke von Lewis Hamilton im Ferrari, der natürlich seine Story finishen möchte, wie Cody Rhodes letztes Jahr bei WrestleMania, dass er diesen 8. Titel holt. Und den auf Ferrari zu holen, das wäre ein fettes Statement. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Letztes Jahr, so ungefähr um diese Zeit, gab es diese irre Meldung, Lewis Hamilton verlässt Mercedes und wechselt zu Ferrari. Das hat mich an dem Tag schon so angezündet, da erinnere ich mich noch dran, dass es ja auch dann durch den Redaktionschat und all das, was man vorbereiten konnte, und man wusste das schon, da musste man warten, bis es dann wirklich offiziell ist. Und als dann offiziell war, hat es dann nochmal zugeschlagen bei mir. Das war krass. Aber dann war natürlich ein Jahr nichts. Ne? Und dann hat man drauf gewartet. Und ja, dann ist es soweit. Ne? Lewis Hamilton zum ersten Mal in Fiorano. Dieses Bild, wie er da mit dem F40 steht vor Enzo Ferraris Haus. Die sieben Fenster, die eine Tür, wie er da steht, wie der Pate, hast du gesagt, da am Anfang der Sendung, Dennis. Ich muss sagen, als ich dieses Bild gesehen habe und der erste Gedanke war, this shit is real. Es ist krass. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Das war von der Inszenierung, von der Aufmachung, dieses Bild alleine schon. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen.
Ja, die haben den Basketball genommen und sofort in den Korb geworfen.
Aber
also dieses jetzt schon ikonische Foto von Lewis Hamilton mit dem Mantel um die Schultern gelegt. Ja, da hatte so ein bisschen wirklich was von, ja, der Pate ist jetzt da, ab jetzt wird es euch gut gehen, macht euch keine Sorgen. Und das haben beide Seiten, glaube ich, komplett durchgespielt. Und es hat ja auch wieder für eine Euphorie gesorgt, wenn ich mich dran ja mal erinnere, die Videos, die ich so gesehen habe, wo Leute da eben an der Strecke waren und sich auch die ersten Fahrten von Lewis Hamilton da angeschaut haben. Ja, diese Euphorie, das ist einfach wirklich ein Stern. Ja, ein Stern auf die Erde gekommen quasi und der will jetzt Ferrari eben zum nächsten Titel führen und man darf ja auch nicht vergessen, bei Ferrari, man ist hungrig, man rennt auch schon seit vielen, vielen Jahren einem Titel hinterher und jetzt hat man wirklich den größten des Sports in seinen Reihen, man zelebriert das durch, es ist natürlich, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, es kreiert natürlich auch eine Fallhöhe. Das ganz klar, weil natürlich die Erwartungen, glaube ich, jetzt schon immens hoch sind. Auch mit Charles Leclerc, der ja auch im letzten Jahr gezeigt hat, dass er auch reif ist jetzt, eben um diesen Titel zu fahren. Und jetzt liegt es dann eben an den Ingenieuren, da ein Auto zu bauen, womit diese beiden Ausnahmekönner, und ja, das ist ja jetzt ein Fahrerduo, was Ferrari da hat, was unermesslich gut sein wird, da bin ich von überzeugt. Und den eben jetzt das Auto hinzustellen, um die Weltmeisterschaft zu fahren. Und Lewis Hamilton, wie du schon sagst, diese sieben Fenster, diese eine Tür. Und was wäre das für eine Story, wenn der wirklich jetzt auf Ferrari den achten Titel holt? Also dann können wir hier ausmachen. Dann ist die Formel, dann ist das Spiel durch. Dann haben wir die Formel 1 komplett durchgespielt, dann sind alle Würfel gefallen. Und das ist schon was, wo ich sagen muss, ich war am Anfang immer noch so in diesem Modus, ich kann es mir nicht vorstellen. Lewis Hamilton, das ist für mich Silberpfeil, das ist dieser Stern. Aber spätestens jetzt mit den Bildern und auch so diesen Helm, und ich finde übrigens, dass er einen sehr, sehr coolen Helm auch ausgewählt hat. Ja. Wo eben sein persönlicher Einfluss und auch wieder so ein bisschen back to the roots, dieses Gelb, was er ja am Anfang in Anlehnung an Ayrton Senna getragen hat. Und das hat er jetzt zu seinem Gelb gemacht, zu seinem Ferrari-Helm, und hat das, ja, also ich bin einfach nur voller Vorfreude, und ich glaube, Kevin, du, das hast du ja gerade gesagt, ich glaube, du platzt sowieso aus allen Nähten vor Vorfreude,
ja,
oder?
Ja, komplett. Also als ich ihn noch in diesem Overall gesehen habe, mit diesem Helm, du hast es schon gesagt, dieses Ferrari-Gelb, ja, so dieses so ja, angepasste Ferrari-Gelb, muss man ja sagen, das war ein bisschen auf seinen Stil gemacht. Aber als ich ihn dann wirklich in diesem Overall gesehen habe, um mit Florian Wirtz Worten zu sagen, tschüss, hab ich das noch gar nicht gesehen. Da ging mir einer ab. Und ihn dann auch diese Bilder, die man dann gesehen hat in Fiorano, wie er dann zum ersten Mal in diesem 23er Ferrari sitzt. Ich glaube, es war der 23er Ferrari. Und seine ersten Runden dreht, wie viele Leute da waren. Und da tat mir Charles Leclerc auch schon so ein bisschen leid, obwohl ich glaube, das war allen klar. Die sind halt dahin gekommen, um Hamilton zu sehen und Hamilton hier noch feiern lassen direkt dort. Aber auch diese ersten Bilder von ihm und Leclerc dann in den neuen Rennoveralls, ein bisschen dunkleres Rot. Ich hoffe ja darauf, dass das Auto dann auch dementsprechend aussieht. Ich glaube, das könnte richtig geil werden. Vielleicht noch mit weißen Akzenten. Und dann, was natürlich auch so, ja, man schmunzelt drüber irgendwie. Er hat ja auch einen Unfall gehabt, dann beim Test in Barcelona. Und wann immer er zu einem Team gekommen ist, hat er einen Unfall gehabt am Anfang beim Testen. Ein Jahr später ist er Weltmeister geworden. Das ist halt auch noch so eine Geschichte, ja. Also vielleicht braucht er das irgendwie. Einmal das Limit finden, einmal einen Unfall bauen und dann im nächsten Jahr Weltmeister werden. Ja, ich glaube, die Formel 1 braucht genau solche Geschichten. Und Lewis Hamilton ist einfach für die Formel 1, es ist vielleicht nicht mehr so, wie ich vor ein paar Jahren noch gesagt habe, dass Hamilton unabdingbar wäre für die Formel 1, für den Erfolg der Formel 1. Aber was er auslöst, was er mit Fans macht, was er mit Beobachtern macht, alleine einfach nur die Präsenz in diesem Ferrari Overall, in dieser Ferrari-Garage, Angela Cullen wieder dabei, seine wichtige Bezugsperson. Das zeigt ja, welchen Stellenwert Lewis Hamilton hat. Und dass auch Leute, die mit Hamilton nichts anfangen konnten und können, das trotzdem sehen und das macht was mit ihnen, weil es halt eben Ferrari ist. Und anders als bei Max Verstappen zum Beispiel, wo ich ja der Meinung bin, das würde nicht passen mit Ferrari, finde ich, ist das mit Hamilton und Ferrari, das kann eine Traumehe werden, die vielleicht gar nicht so lange hält, aber solange sie erfolgreich ist, gewinnen beide Seiten. Und ich habe Bock drauf, das zu sehen, ich habe Bock drauf, das zu erleben. Es zündet mich komplett an. Es ist eine der größten Geschichten für mich dieses Jahr. Wie schlägt er sich im Ferrari? Wie läuft es mit Charles Leclerc? Wo steht auch Charles Leclerc nach dieser Saison im Vergleich zu Lewis Hamilton? Entwickelt er sich ja auch noch mal weiter? Ey, das ist, und dann natürlich, das wäre, und sorry Leute, also ich habe da ja nie ein Geheimnis draus gemacht, für mich hätte Lewis Hamilton 2021 schon seinen 8. Titel holen müssen. Aber ich als Journalist, als jemand, der die Formel 1 beobachtet, als jemand, der über die Formel 1 spricht, diese Geschichte möchte ich erzählen. Lewis Hamilton wird im Ferrari 8, zum 8. Mal Formel 1 Weltmeister. Er ist dann endgültig auf dem Thron angekommen, finde ich, den er verdientermaßen einnehmen würde, wo, glaube ich, auch ein Michael Schumacher die Kappe ziehen würde und sagen würde, ja, ist ein würdiger Nachfolger auf diesem Thron. Und dann im Ferrari, was das für Emotionen auslösen würde, was das machen würde mit den Leuten in Maranello, was das machen würde, aber auch, ich meine, klar, irgendwo negativ für die Schumacher-Fans, wenn Hamilton das dann schafft, aber ich glaube, wenn man dann irgendwann auf diese Geschichte der Formel 1 zurückblickt insgesamt und dann nochmal das Revue passieren lässt, wenn das denn so käme, ist alles Hypothese, ich glaube, das wäre schon krass. Und da bin ich dann auch bei dir, dass man sagt, okay, dann kannst du auch abschalten danach. Also danach dann hast du alles erzählt, dann ist alles passiert. Und ja, ich glaube, all diese Faktoren, all dieses Ungewisse, all das, dieses What-If ist, glaube ich, ein ganz großer Interessenstreiber für diese Saison. Und alleine das ist eine der Geschichten, wo, glaube ich, ganz viele Leute, die vielleicht auch die letzten Jahre gar nicht so sehr Formel 1 geguckt haben, die wollen das jetzt sehen, wie sich Hamilton im Ferrari schlägt. Und das spricht für die Marke Ferrari, das spricht für den Fahrer Lewis Hamilton, das spricht aber auch für die Formel 1, dass es genau solche Charaktere, solche Personen braucht, die diese Geschichten erzählen können. Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor dieses Jahr.
Ja, und ein Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, und der ist mir auch sofort aufgefallen, Lewis Hamilton, weil du auch gerade sagtest, vor einigen Jahren hätten wir uns eine Formel 1 ohne Lewis Hamilton gar nicht mehr vorstellen können. Dann gab es jetzt Jahre, in denen er sportlich halt fast nicht wirklich stattgefunden hat. Die Geschichten haben andere geschrieben, Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen allen voran. Und er hat es jetzt wieder geschafft mit diesem Wechsel, in diesem Perfect Match, Lewis Hamilton, Ferrari, sich einfach wieder genau zurück zu katapultieren in dieses Lewis Hamilton. Ja, er hat sich wieder an den Himmel gesetzt, er ist wieder der strahlende Stern der Formel 1 und hat hinbekommen, jetzt wieder das Thema zu sein. Und er war das Thema der Winterpause. Ich glaube, ich habe noch nie so oft dasselbe Foto in einem Instagram-Feed gehabt wie dieses Foto von Lewis Hamilton. Und was ich auch noch sagen wollte, weil wir vorhin auch kurz über den Helm gesprochen haben, was ich auch wirklich sehr bedeutungsstark fand, dass Lewis Hamilton sich ja dann auch entschieden hat, trotz eben ja seiner Geschichte, seiner Charakteristik, sich da auch Ferrari anzupassen. Das zeigt auch, wie viel ihm dieses Team bedeutet, wie er diese Tradition und diesen Glanz des Teams auch zu schätzen weiß, dass er eben sagt, ich komme hier nicht hin und hau lila Spiegel an den Ferrari, ich presse hier meine Sachen durch, sondern sich auch in diese Tradition mit einordnet, obwohl er eben ja einfach der Größte aller Zeiten ist. Und das zeigt einfach, wie viel gegenseitiger Respekt auch vom Team zu ihm und von ihm auch für dieses Team, für dieses ja absolute Traditionsteam der Formel 1 da ist. Und das hat mich eben auch wirklich beeindruckt und mir gezeigt, dass da eine ganz, ganz große Geschichte entstehen kann.
Habe ich Bock drauf, Dennis. Habe ich Bock drauf. Ja. Und das werden wir hier im Podcast uns angucken, wir werden drüber reden, wir werden es gemeinsam erleben und sehen. Hamilton im Ferrari, es ist Realität und auch das ein Thema für den Saisonstart, wo man ganz genau drauf schauen wird, was Lewis Hamilton dann dort reißen kann. Wir sind wieder am Start, wir sind wieder da. Starting Grid, euer Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de, auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Und das war unser kleiner Shakedown. Das, was im Winter so los war, für euch zusammengefasst, ein bisschen eingeordnet und wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir hoffen, dass auch ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und ihr euch genauso auf die Formel 1 Saison 2025 freut wie wir. Vielen Dank, Dennis.
Sehr gerne. Ich bin froh, dass unser Shakedown ohne Motorschaden und ohne Einschlag gelaufen ist. Ich wünsche allen eine traumhaft schöne Woche und natürlich auch besonders dir, Kevin.
Danke, Dennis. Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch auch und dann hören wir uns nächste Woche Montag hier wieder. Jede Woche Montag Starting Grid für euch. Der Formel 1 Podcast. Wir hoffen, dass ihr auch diese Saison mit an Bord seid. Wir hoffen, dass ihr mit im Team seid und kommt gerne in unsere Gruppen. Wir sind bei Telegram, Starting Grid Fans. Wir sind bei Facebook, Starting Grid F1 Fans und natürlich auch auf dem Discord. Alle Links dazu in den Shownotes. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.